Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Tag, den du gemacht hast. Und ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke dir dafür, dass du hier gegenwärtig bist. Danke dir auch für all die anderen Gottesdienste, die Deutschland und weltweit stattfinden. Segne du sie, segne du uns. Lass uns auf das hören, was du uns heute zu sagen hast. Und wir wollen dir die Ehre geben, weil dir die Ehre gebührt. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, die du uns gegeben hast, die uns zeigt, wie man leben kann, wie man lernen kann von dir, Jesus, wie du deine Beziehung zum himmlischen Vater gelebt hast, wie du mit dem Wort umgegangen bist. Hilf uns da einfach auch von dir zu lernen. In Jesu Namen bitte ich das. Amen. Endlich sind sie am Ziel. Erwachsene, erschöpfte und überglückliche Männer werfen sich nach orientalischer Sitte auf den Boden, auf die Knie vor einem kleinen Kind. Sie beten es an und beschenken es mit kostbaren und teuren Geschenken. Die Rede ist hier von den Weisen aus dem Morgenland, die vor dem Jesuskind sich hingekniet haben, es anbeten und beschenken. In fast jeder Krippe oder jedem Krippenspiel tauchen sie auf. Meistens sind es drei. Oft sind sie auch als Könige dargestellt. Heute ist ja Dreikönigstag. 6. Januar ist auch hier in unserem Bundesland sowie in Bayern und Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr auf einen Sonntag, also für alle, die arbeiten, kein wirklicher Feiertag, aber im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder. Aber daher, denke ich, lohnt es sich, einfach mal diese Leute sich etwas näher anzuschauen, ja, wenn so viel auch von ihnen berichtet wird in der Bibel und ihnen sogar ein Tag gewidmet ist, möchte ich gern mit euch in Matthäus 2 die Verse 1 bis 12 zusammenlesen. Ich habe euch die Folien mitgebracht. Matthäus schreibt Folgendes zu ihnen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem, in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem die Sterne zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen, um ihn anzubeten.« Mit dieser Anweisung des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Das ist der Text aus Matthäus. Vieles von dem, was allgemein über die Weisen im Morgenland bekannt ist, sind eigentlich spätere Legendenbildungen. In der Bibel steht zum Beispiel nicht, dass es, wie gesagt, drei waren oder dass sie heilig waren. Auch von Königen steht da nichts, sondern von Weisen und Sterndeutern. Ihre Namen Kaspar, Melchior und Balthasar sind auch spätere Zutaten. Ob einer von ihnen farbig war, das ist auch nicht belegt. Und dass ihre Gebeine im Kölner Dom liegen, das ist doch eher unwahrscheinlich. Die Bibel sagt, sie kamen aus dem Osten also Sonnenaufgang. Darum nennt man sie schlicht auch das Morgenland oder Orient. Ich habe euch da mal eine Karte mitgebracht und der Klaus hat es ja schon auch im Vorspann erwähnt. Wahrscheinlich kam sie aus dem Bereich Babylon, dem heutigen Persien, Iran, Irak, hier unten, dem Zweitstromland zwischen Tigris und Euphrat. Hier vermutet man auch, dass das Paradies gewesen sein könnte. Und dort herrschte einst der legendäre König Nebukadnezar. Die Juden waren vor 600 Jahren, vor der Geburt Christi, dorthin verschleppt worden in diese Gegend und haben sich dort auch scheinbar recht wohl gefühlt. Denn es kam die Zeit der Rückreise, aber nicht jeder von ihnen scheint zurückgezogen zu sein. Ein Großteil ja, aber nicht alle. Nun wissen wir ungefähr, wo die Weisen herkamen. Doch wer waren sie eigentlich? Was taten sie? Das griechische Wort, was wir hier in diesem Text finden, Sterndeuter oder Weise, heißt Magoi. Und dieses Wort, um das ein bisschen besser zu verstehen und herauszufinden, was es dieser Begriff oder diese Arbeitsweise in sich hat, müsste man ein bisschen weiter schauen. Und zwar im Alten Testament hilft es uns da weiter, diese Frage zu beantworten, was das eigentlich für Leute waren, und zwar im Buch Daniel. Daniel war einer derjenigen gebildeten jungen und verschleppten jüdischen Männer, die in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden sind unter der Regierung Nebukadnezars, König Nebukadnezar. Der sah dieses Potenzial dieser jungen Männer und nahm von ihnen, sag ich mal, die klügsten, besten, gutaussehendsten zu sich mit in den Beraterstamm auf. Interessant ist die Aufgabe, die Daniel zu Ruhm und Ehre brachte. Der König hatte nämlich eines Nachts, der König Nebukadnezar, einen beunruhigenden Traum und er konnte sich nicht mehr genau daran erinnern und vergaß ihn wieder. Und so forderte er nun seine Magois, heißt es im Text, auf, ihm zu sagen, was er geträumt hat und auch noch diesen Traum zu deuten oder auszulegen. Daniel wurde damals von Gott mit Weisheit beschenkt und er konnte beides tun. Er konnte sagen, was der König geträumt hatte und konnte auch diesen Traum deuten. Und daraufhin machte ihn König Nebukadnezar, so steht es im Buch Daniel im Alten Testament, zum Obervorsteher der Magois, also der Weisen in Babylon. Die Weisen waren also eine Gruppe von reichen und hochgebildeten Männern und sie waren nicht nur Sternkundler, nicht nur Astronomen, sondern auch Astrologen, also Sterndeuter. Das heißt, sie versuchten künftige Ereignisse durch genaue Beobachtung der Sterne zu erkennen. Und ein zur damaligen Zeit lebender Geschichtsschreiber, Griechus Strabo, gibt uns noch ein interessantes weiteres Detail. Denn es war auch die Aufgabe der Magois, die jeweils neugeborenen König zu bestätigen. Nun wissen wir also ungefähr, wo die genannten Weisen herkamen und auch was ihre Bezeichnung bedeutet oder was hinter ihr steckt. Und beim Betrachten dieses Matthäustextes über die Weisen aus dem Morgenland sind mir drei Punkte wichtig geworden. Erstens, die drei waren auf der Suche, sie suchten. Zweitens, sie hören auf Gottes Wort. Und drittens, sie finden Jesus und beten ihn an. Und das ist mein erster Punkt, den ich mit euch gerne anschauen möchte. Menschen, die auf der Suche sind. Stellen wir uns vor, diese drei Weisen aus dem Morgenland sind auch wieder eines Nachts am Beobachten der Sterne. Und plötzlich sehen sie eine noch nie dagewesene Sternkonstellation, also einen neuen Stern. Und jetzt fragten sie sich, was ist das wohl für ein Stern? Was ist das? Sowas haben wir noch nie gesehen. Ja, viele Gelehrte, viele Wissenschaftler haben auch an dieser Stelle schon spekuliert und darüber nachgedacht. Ich habe euch mal was mitgebracht, was es da an Möglichkeiten gäbe oder angeboten. War es eine besondere Planetenkonjunktion zwischen dem Königsstern Jupiter und dem Israel schützenden Saturn im Sternbild der Fische, wie es zum Beispiel der Astronom Johannes Kepler für das Jahr 7 vor Christus berechnet hat? Oder war es eine Supernova, die zum Zeitpunkt der Geburt Jesu im Schoß der Jungfrau laut Werner Papke erschien? Oder gar ein Komet mit einem Schweif? Wir wissen es einfach nicht. Schlussendlich bleiben zwei Deutungsmöglichkeiten. Der Stern war ein Wunderstern Gottes, ein astronomisches, nicht zu erfassendes Ereignis. Oder der Stern hängt mit einem konkreten, fassbaren, astronomischen Ereignis zusammen, das Gott gerade dann geschehen ließ, als die Zeit der Fülle kam. Auch wenn man sich unklar ist, was es gewesen ist, eins ist jedoch durch die Bibel erkenntlich. Gott hat offensichtlich auf wunderbare Weise durch diesen Stern die Weisen auf Jesus, den Sohn Gottes, aufmerksam gemacht und sie zu ihm geführt. Mit ihrem Wissen deuteten die Beobachtung, sie deuteten die Beobachtung so, es muss in Israel ein neuer König geboren sein. Doch woher, frage ich mich, hatten sie das Wissen, dass dieser Stern bedeutet, ein neugeborener König der Juden bedeutet das? Jetzt schauen wir nochmal zurück und denken, vor knapp 600 Jahren vor Christus war ja eine ganze Generation in Gefangenschaft der Babylonier. Und ich glaube auch schon dort, dass sie darüber gesprochen hatten, über ihre Hoffnung auf einen kommenden König. Das war so stark, dass sie davon berichtet und erzählt haben und dass es wahrscheinlich nicht an den Babyloniern vorbeiging. Und vielleicht haben sie dieses Wissen bewahrt. Möglicherweise hatten diese sternkundigen Weisen in ihren Reihen auch ehemalige Juden, die nach Babylon verschleppt worden sind und noch da geblieben waren. Es kann auch gut möglich gewesen sein, dass Daniel durch seinen starken und positiven jüdischen Einfluss auf die Ausbildung der damaligen königlichen Berater hatte. Vielleicht studierten die Weisen auch weltweite Literatur. Vielleicht hatten sie sogar Teile des Alten Testaments. Auch das sind natürlich nur vage Vermutungen. Die Weisen schauten also regelmäßig sehnsüchtig auf zum Himmel. Sie suchten nach Antworten. Was geschieht in dieser Welt? Für sie waren die Sterne so etwas wie die Nachrichten aus einer anderen Welt, weil sie suchende Menschen waren. Und so sehen sie die große Schöpfung über das Weltall und Gottes. Gott ist auch in seiner Schöpfung immer wieder am Werken. Er lässt sich auch in seiner Schöpfung andeutungsweise immer wieder erkennen. Durch sein Handeln, durch sein Reden kann man das ablesen an der Schöpfung, dass es Gott gibt, dass er handelt, dass er lebt. Nicht nur die Propheten, auch das Weltall kündigt die Geburt Jesu an. Aus den Sternen lesen sie, es geschieht jetzt in ihrer Zeit. Und so machen sich nun diese Weisen aus dem Morgenland, die Elite der damaligen Zeit, auf dem Weg und wollten den König der Juden unbedingt kennenlernen und sehen und anbeten. Und das ist, glaube ich, die Frage, was uns die Weisen auch heute aktuell mit auf den Weg geben möchten. Was bewegt dich, was bewegt dein Herz, dass du dich in Bewegung setzt? Was bewegt dich, was bewegt dein Herz, dass du dich in Bewegung setzt? Jesus sagt, suchet, so werdet ihr finden. Wer Jesus nicht sucht, für den bleibt das, was an Weihnachten passiert ist, und zur Weihnachtszeit eine kitschige, schokoladige, blinkende, kassenklingelnde Tradition, verschönert vielleicht mit ein paar fröhlichen Weihnachtsliedern. Bist du ein Suchender, frage ich dich. Bist du ein Suchender? Denn wer etwas sucht, für den sind bestimmte Nachrichten sehr wichtig. Für diese Leute war die wichtigste Frage, wo ist der König der Juden? Das trieb sie voran. Die Weisen aus dem Morgenland waren Suchende. Sie wollten den König der Juden finden, ehren und anbeten, und so machten sie sich nun auf den Weg. Und mein zweiter Punkt ist überschrieben mit Menschen, die auf Gottes Wort hören. Auf ihrer Suche nach einer Antwort kommen sie nach einer sehr, sehr langen Reise nun endlich in Jerusalem an. Sie fragten die Leute nach dem neugeborenen König. Und man schickte sie dann irgendwann zwangsweise natürlich zum König Herodes, der jedem bekannt war und lebte. Und ratlos stehen alle da und wissen erstmal nichts, was zu tun ist. Und König Herodes hört das natürlich gar nicht gern, was dort die Weisen ihn fragen. Das klingt für ihn nach Konkurrenz. Sie wollten zwar einen König anbieten, aber nicht ihn. Er hatte also Angst, dass jetzt wohl jemand kommen würde, der ihm seinen Thron streitig machen möchte. Herodes, muss man wissen, war ein sehr bösartiger Mensch. Er hatte zuvor auch drei seiner Söhne und seine Ehefrau ermorden lassen, weil er fürchtete, dass sie auf seinen Thron scharf waren. Es war also ein Mann, der über Leichen ging. Und sofort erkundigte er sich natürlich bei den Schriftgelehrten, um herauszufinden, wo denn dieser neue König geboren wird. Und dann heißt es, in Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten Micha vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Die Weisen kommen also zu Herodes und hören, was in der Heiligen Schrift, steht, also der Geburtsort des Messias. Und sie hören diese Information und verlassen sich darauf und gehen sofort und machen sich auf den Weg. Interessant finde ich, dass Herodes selbst, er hat ja diese Worte auch in dem Schrift, im Wort Gottes gelesen und wusste es nun, auch durch die Frage der Sterndeuter, dass da was im Gange war, er selber setzte sich nicht in Bewegung. Er schickte die Weisen los, um nach dem König zu suchen, doch er selbst ging nicht, um nach dem Messias Ausschau zu halten. Und auch die Schriftgelehrten vermutlich, genauso wie viele andere, die das mitbekommen hatten, dass da irgendwelche Gäste in Jerusalem waren, auch sie machten sich nicht auf die Suche. Obwohl sie wussten, was im Wort, in der Heiligen Schrift angekündigt war. Doch auch von ihnen wird nicht berichtet, dass sie sich auf der Suche nach dem neugeborenen König machten. Die Weisen dagegen, sie zogen los, nachdem sie die Worte der Schrift gehört haben und suchten weiter. Natürlich hatte Herodes Angst davor, dass der neue König gefunden wird. Schließlich war er ja bisher selbst der König. Darum hatte er ja auch Angst um seinen Thron. Doch ich frage mich, warum haben sich die anderen Bewohner, die anderen Schriftgelehrten sich nicht auf den Weg gemacht und sich den Weisen sogar angeschlossen? Sie kannten doch die Worte der Propheten aus der Bibel. Die Frage hier auch an uns. Viele von uns können vielleicht biblisch korrekte Antworten oder auch Fragen auf Antworten geben. Und wir mögen vielleicht auch damit anderen den Weg zu Jesus weisen. Aber meine Frage an uns, gehen wir diesen Weg mit ihnen gemeinsam mit? Die Weisen treffen eine Entscheidung, die wir heute auch noch alle treffen sollten. Hören und kennen wir das Wort Gottes nur oder glauben wir auch daran? Und sind wir bereit, uns auf die Suche wieder nach Jesus neu zu machen? Vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Gehöre ich zu den Menschen, die vieles wissen, aber nicht danach handeln? Oder zu denen, die auf der Suche sind und dann im Glauben an die Worte aus der Heiligen Schrift auch losgehen und sich auf die Suche machen? Mein dritter Punkt, Menschen, die Jesus finden und anbeten. Die Weisen aus dem Morgenland reisten viele tausende Kilometer, um den König der Juden zu sehen. Als sie ihn schlussendlich gefunden hatten, erfüllte es sie mit Freude. Sie waren überglücklich. Sie betreten ein Haus, zu dem der Stern sie geführt hat, und sie finden dort Maria und das Jesuskind. Kein äußerer Glanz, kein Reichtum umgibt dieses kleine Kind. Die Weisen beten das Kind an und überreichten ihre mitgebrachten Geschenke und Schätze. Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie suchten den König der Juden und sie fanden ihn. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und beteten ihn an. Interessant an diesem Text, wenn man im griechischen Text hineinschaut, findet man, dass zum ersten Mal in diesem Text im Neuen Testament das Wort Anbetung vorkommt. Das griechische Wort, was hier steht, proskyneo, bedeutet, sich vor jemanden niederwerfen, kniefällig, fußfällig verehren, bitten oder eben anbeten. Hier steht also weniger der Inhalt des Gesagten im Vordergrund als die innere Haltung, die äußerlich sichtbar und hier ausgedruckt wird. Das gebrauchte Wort zeigt auch die Bedeutung, wie sie auch im alttestamentlichen Kontext verwendet wird. Das hebräische Wort für anbeten kann man auch mit sich niederwerfen übersetzen. Und auch hier ist es wieder interessant, an welcher Stelle das erste Mal das Wort anbeten im Alten Testament vorkommt. Es ist nämlich im ersten Buch Mose 22, Vers 5. Es ist die Begebenheit, wo Abraham von Gott auf dem Berg Moria eine Anweisung bekommt. Und das ist eine sehr harte Anweisung. Er lässt sich darauf ein und er unterwirft sich dieser Weisung. Gott führt alles zum Guten und er, Abraham, entscheidet sich, Gott alles zurückzugeben, was er von Gott empfangen hat. Und hier in diesen beiden Beispielen, bei der Geburt von Jesus als auch bei der Begegnung am Berg Moria, Abraham mit Gott, zeigt es die wesentlichen Aspekte der Anbetung. Was löst sie aus? Die Anbetung. Ich habe eine Gottesoffenbarung. Gott begegnet mir in meinem Alltag dort, wo ich bin. Was bedeutet Anbetung im Innersten des Wesens nach? Sich Gott total unterwerfen. Sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und wie geschieht sie? Indem ich mich ihm ganz hingebe. Indem ich ihm alles gebe. In diesem Begriff oder dieser Erklärung fehlt fast alles, was wir vielleicht manchmal unter Anbetung verstehen. In dieser Szene, sowohl im Alten Testament auch im Neuen Testament, hört man nichts von Gesang, von Musik, einem festlichen Rahmen. Wir lesen sogar auch manchmal nichts von Worten. Also es wurde nichts gesprochen. Wenn ich anbete, dann neige ich mich vor dem, der größer ist als ich. Das ist die fundamentalste Bedeutung von Anbetung. Wenn ich anbete, neige ich mich vor dem, der größer ist als ich. Die Weisen haben diese Begegnung mit Gott gesucht und als sie ihn fanden, beteten sie ihn an. Anbetung Gottes gehört zum Wesen des Menschen und ist unsere urinnigste, tiefste Bestimmung. Denn wir sind als Gegenüber von Gott geschaffen worden. Und alles in uns sehnt sich danach, Gott anzubeten. Und Anbetung fängt dort an, wo ich erkenne, wer Gott ist und was Gott für mich getan hat. Anbetung ist auch nicht nur ein Teil des Gottesdienstprogramms, sondern soll in jedem Bereich meines Lebens umfassen. Anbetung ist, Jesus zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen, in allen Bereichen danach mich auszurichten. Und Anbetung bedeutet auch, gehorsam zu sein, Gott gegenüber, seinem Wort, auch wenn ich nicht immer alles verstehe oder mich gerade danach fühle. Denn wer sich auf Gott einlässt, sich ihm ganz ausliefert mit allem, was er hat, der erlebt darin auch tiefsten Frieden, Geborgenheit und Gewissheit. Gott selbst kommt in Jesus Christus zu uns, um uns zu einem Leben mit sich selbst einzuladen. Endlich sind sie am Ziel, erwachsene, erschöpfte, aber überglückliche Männer. Sie werfen sich nach orientalischer Sitte vor einem kleinen Kind auf dem Boden, beten es an, beschenken es mit kostbaren und teuren Geschenken. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Vieles über die Weisen aus dem Morgenland ist Spekulation. Doch wir wissen, dass sie diesem Stern gefolgt sind und sich auf die Suche nach dem König der Juden machten. Sie haben sich auf den Weg gemacht und haben keine Kosten und Mühen gescheut, nach dieser Antwort zu suchen. Und letztendlich haben sie dann auch Jesus, den Retter, gefunden und ihn angebetet. Wer Jesus von Herzen sucht, wer dem Wort der Bibel Gottes vertraut, wird den Weisen, auch wie die Weisen, Entdeckung machen, die sein Leben verändern. Und lasst uns doch von den Weisen aus dem Morgenland lernen. Lasst uns Suchende werden und bleiben und auf Gottes Wort immer wieder hören und diesem dann auch folgen, umsetzen in die Tat. Denn Jesus lässt sich finden, er sagt es selber. Und dann können wir ihn, wenn wir ihn finden, die Ehre geben, die ihm zugesteht. Er, der König aller Könige, Herrscher aller Herrscher. Und ich wünsche uns auch, dass wir gerade jetzt am Anfang des Jahres Jesus ganz bewusst auch immer wieder neu suchen, ihm begegnen, ihn anbeten mit dem, was wir haben, mit unserem Körper, ja, mit unserer Stimme, mit unserem ganzen Leben. Amen. Ich bin ein Mann, der gerne die Praxis liebt, das, was man hört, in die Praxis umzusetzen. Und das wollen wir jetzt auch gerne praktisch werden lassen, was wir gehört haben. Wir wollen Jesus durch unsere eigenen Worte, durch Gebete anbeten und loben. Wir wollen Jesus durch Lieder anbeten. Wir wollen Jesus die Ehre geben durch das, was er in unserem Leben getan hat, durch Zeugnisse. Und wir wollen aber auch persönlich Zeit haben, wo wir miteinander persönlich werden dürfen. Und das wollen wir dann in das Abendmahl, was wir noch zusammen feiern wollen, einfließen lassen. Anbeten, Gott anbeten für das, was er tut, für das, was wir gehört haben, aber das, was er auch im Leben tut. Vor dem Gottesdienst kam die Simone mit dem Andreas kurz zu mir, und Andreas war hier schon in der Gemeinde vor ein paar Jahren und hatte gesagt, er hätte auf dem Herzen einfach der Gemeinde Danke zu sagen. Danke für das, was ihr getan habt, aber auch danke für das, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und um deinem Ausdruck zu verleihen, habe ich gesagt, du kannst gerne hier 1, 2, 3 Minuten haben, wo du einfach Gott die Ehre gibst durch das, was er in deinem Leben getan hat, und dass wir dann im Anschluss noch für dich beten. Okay? Ich nehme es. So, Andreas, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wer du bist, wie du heißt, wie alt du bist, und vielleicht die Verbindung noch mal, die ein oder andere kennt dein Gesicht, aber dass du einfach noch mal sagst.
Ich halte dich. Ich bin DJ, ich kann das.
Okay.
Hat alles seinen Grund. Ich bin hier, ihr kennt mich, ich war vor 3 Jahren hier, meine Welt war dunkel. Und ich weiß, ich habe Hilfe bekommen hier. Simone hat mich hierher gebracht, und ich weiß, viele Leute haben für mich gebetet, und ich möchte dafür Danke sagen. Das Thema heute passt sehr gut, weil ich komme gerade aus dem Frühmorgenland, ich komme aus Indien zurück. Ich möchte kurz mein Leben erzählen. Ich bin getauft worden in Jesus, ich bin aufgewachsen, erzogen worden in Jesus, und ich war Ministrant, ich war Lektor, ich darf Bibel lesen. Ich war, und das ist ganz wichtig, ich war mit 16 Jahren an einer Großevangelisation in Basel. Leo Jans hat gesprochen. Ich war da nicht, weil ich diese große Evangelisation wollte, sondern ich war da, weil ich ein Mädchen geliebt habe, das auch da war. Und dann kommt dieser Punkt, wo Leo Jans oben steht und sagt, hör dein Herz, wenn es klopft, steh auf und komm her und sag Ja zu Jesus. Und dieser Tag hat mein Leben verändert. Die Kurzversion. Er hat mich von einem Tag auf den anderen von den Drogen weggebracht. Ich habe 25.000 Mark in einer Nacht verloren. Ich habe es zurückbekommen. Ich habe von da an gesehen, dass mein Leben eine Richtung hat. Natürlich nicht immer gehe ich diesen Weg. Ich bin schwach, ich bin nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Und dann kam diese Zeit, wo ich reich wurde. Meine Eltern sind gestorben, ich war plötzlich reich, aber es ging bergab. Durch Geld macht nicht glücklich. Ich verlor meine Familie, das Ende war diese dunkle Zeit. Und wie gesagt, ich habe hier viel Hilfe erfahren, und jetzt bin ich wieder ein bisschen abgekommen. Also ich meine, das Leben führt einem dahin, wo Jesus einem führt. Das muss manchmal auch vielleicht, er führt mich, und ich bin jetzt auf einem Weg, auf einem neuen Weg. Ich habe eine neue Aufgabe. Die möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern, weil das wäre zu tief. Es geht um Indien, es geht um genau das, was ihr gerade gesagt habt. Da sind viele Suchenden, und die werden gerne in die Irre geführt. Ich weiß nicht, wieso ich da bin, ich weiß nicht, was da im Moment passiert. Ich fühle mich, ich weiß, ich muss diesen Weg alleine gehen. Ihr könnt mir in diesem Weg nicht helfen, aber ich brauche Hilfe in geistigem Sinne. Ich werde in einer Woche wieder dahin gehen, und es geht weiter. Die Sache endet, diese Reise endet damit, dass ich vor einer Kapelle gestanden bin, die ich lange gesucht habe. Dieser Weg hat mich einfach dahin geführt. Jesus gibt uns Zeichen. Wir müssen die Zeichen auch lesen. Und nichts anderes habe ich gemacht. 5 Wochen lang, und ich stehe vor dieser Kapelle und sie ist verschlossen. Das ist okay. Ich bin noch nicht so weit. Danke.
Andreas, bleib kurz hier. Vielen Dank für dein Zeugnis. Lob und Ehre sei Gott, dass er dir begegnet ist, in deinen Höhen und Tiefen. Und ich würde es klasse finden, wenn vielleicht ein, zwei Leute für ihn beten könnten, und ich würde dann noch ein Abschlussgebet sprechen. Vielen Dank. Gott, ich danke dir dafür, dass du Andreas einzigartig und wunderbar gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du ihn kennst, dass du ihn siehst und dass du ihn total lieb hast. Und ich danke dir dafür, dass er dich erfahren durfte in allen Höhen und Tiefen seines Lebens. Danke, dass du in deiner Gnade, Treu und Barmherzigkeit ihm immer wieder nachgehst, ihm aufhilfst und aufzeigst. Ja, und Herr, du siehst, wo er jetzt da nach Indien fliegt. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du mit ihm auf diese Reise gehst. Möchte ich bitten, Heiliger Geist, dass du ihn ausrüstest, zurüstest, das gibst, was er braucht. Möchte ich bitten, Herr, dass du ihn leitest und führst, dass du ihn aber auch beschützt und bewahrst vor Unheil und Gefahren. Ja, du siehst, was auch die Menschen dort in Indien brauchen, dass sie auch dort auf der Suche sind. Und du kannst es schenken, dass sie dich, den wahren und lebendigen Gott, finden. Und du kannst auch Andreas dazu gebrauchen, dass er da vielleicht Hinweis ist oder sie ja, ihnen Hilfestellung geben kann. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du mit ihm gehst, dass du ihn umstellst mit deinen Engeln, bewahrst, beschütze an Leib, Seele und Geist. Und so segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles Gute, gute Reise.
Danke, danke für alles.
Ich kenne jemanden, der weiß, der Weg war schwer, aber das Ende war gut. Amen. Ich lade uns ein, weiter in Anbetung und Lobpreis zu bleiben, Gott die Ehre zu geben. Lade euch ein, mit uns gemeinsam aufzustehen und das Lied zu singen, Mein Jesus, mein Retter, passt sehr gut zum Zeugnis, unser Jesus, unser Retter. Keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Lasst uns gemeinsam zu diesem Lied aufstehen, Mein Jesus, mein Retter.